Das ist so schön, dass auch noch andere zu Stimmen zu hören sind, nicht nur von hier vorne. Ich freue mich immer drüber, wenn die Kleinen auch mal hier bei uns sind und sich zu Wort melden. Ja, die dürfen das. Die dürfen das hier. Ja, vielen Dank für dieses frohe Lied. Danke auch für die Einleitung. Wir werden heute auch durch Maria herausgefordert. Ihre Aussage war, ich will ganz für Gott da sein. Mit ihrem ganzen Sein wollte sie für Gott da sein und sie durfte das auch. Der Engel hat ihr das mitgeteilt und sie hat eingewilligt. Es ist in Gottes Plan eingestiegen und so eine Herausforderung auch für uns. Und ich möchte, dass wir uns heute auch dieser Herausforderung stellen. Ja, wenn ich die Beziehung Gottes zu den Menschen in der Bibel betrachte, dann ist manches schon etwas geheimnisvoll. Denn gerade im Neuen Testament ist ja so vieles nicht sichtbar. Das, was in uns ist, wird erst sichtbar, wenn wir es leben, wenn wir es mitteilen. Ja, vieles ist geheimnisvoll an der Gemeinde. Ja, große Häuser, große Kirchen kann man sehen, aber das Leben, was da wirklich im tiefen Inneren des Menschen ist, das wird erst sichtbar durch unsere Taten. Ja, viele Fragen bleiben aber auch offen. Dann wieder an anderen Stellen in der Bibel werde ich wirklich überrascht und tief berührt. Ich las da neulich in Offenbarung Kapitel 21, wo es heißt, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer mit seinen furchterregenden Wellen war nicht mehr. Da sah ich die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Die neue Erde, das neue Jerusalem. In einem neuen Jerusalem werden alle Menschen, da werden alle Menschen sein, die durch den Glauben an Jesus Gottes Kinder geworden sind, aus der Sünde gerettet worden sind. Ja, Gottes Kinder. Millionen und Abermillionen von Menschen werden da die Gelegenheit haben, mal bei dem himmlischen Vater auf den Schoß zu springen oder neben ihm am Tisch zu sitzen, so Bilder malt uns die Bibel. Am Anfang der Menschheit war das nicht so. Da war das, was heißt, das war nicht so, es war einfacher. Da waren nicht so viele. Da lebten nur Adam und Eva alleine im Garten Eden. Und da heißt es in 1. Mose Kapitel 3, Vers 8, am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Adam und Eva alleine und Gott kam sie besuchen. Sie hörten, wie Gott durch den Garten ging. Was Adam da hörte, weiß ich nicht genau. Vielleicht hatte er die Wege im Garten Eden mit Rollkies oder mit Split angelegt und hörte so das Rascheln der Schritte Gottes dort im Garten. Oder vielleicht waren mit Gott auch eine ganze Schar Engel gekommen und die liefen da schwatzend um ihn herum. Und Adam hörte das lässt uns die Bibel alles offen. Ja, Auf alle Fälle waren da Adam und Eva und Gott. Sie hatten ihn für sich alleine, wenn er in den Garten kam. Nun hier in Kapitel 3, Vers 8, da heißt es weiter: Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen: Mensch, wo bist du? Hier waren sie nicht mehr alleine. Die Schlange war schon da. Und die Katastrophe war schon geschehen. Adam und Eva aßen die verbotene Frucht und übertraten damit das Gebot Gottes. Und sie versteckten sich vor Gott. Es war Scham aufgekommen in ihrem Leben und Schuldgefühle trieben sie dort in die Dunkelheit, sich zu verstecken. Die Beziehung zu Gott war zerbrochen und die Verbindung riss ab zwischen Himmel und Erde. Ist ein Riss, singen wir manchmal mit Albert Frey. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss. Aber bevor Gott sie nun, man kann einmal sagen, in ihre neue Wahlheimat entlässt bei der Schlange, oder genauer gesagt, sie werden vertrieben. Sie werden vertrieben aus dem Garten Eden. Sie werden vertrieben aus dieser heilen Welt, denn sie haben sich ja von Gott entfernt. Bevor Gott sie entlässt, gibt er ihnen schon ein Versprechen. Ein Nachkomme der Frau wird kommen und der Schlange den Kopf zertreten. So steht es da im Kapitel 3. Im 1. Mose. Und er wird der Schlange den Kopf zertreten und wird euch in die Freiheit führen. Er wird kommen, heißt es also. Ankommen. Wir haben die Ankunft, den Advent. Und die Berichte über sein Ankommen, über das Ankommen Jesu, finden wir im Neuen Testament, in Matthäus. Und in Lukas, und ein bisschen theologisch aufgearbeitet, auch in Johannes. Aber diese Erzählungen in Matthäus, die Erzählung über Josef, wie er mit hineingenommen wurde in diesen Plan Gottes, und dann die Erzählung über Maria, wie sie in den Plan Gottes einbezogen wird, die finden wir in Matthäus und in Lukas, ja. Der Bericht in Lukas über den Anfang der guten Nachricht von der Errettung durch Jesus Christus, der beginnt mit zwei Engelbesuchen. Es ist beides der Engel Gabriel. Er ist ja schon ein alter Bekannter. Wer den Propheten Daniel liest, dem begegnet der Engel Gabriel dort schon an einigen Stellen. Und hier sind es zwei Besuche, aber die Ziele sind sehr unterschiedlich, die Ziele für diesen Besuch. Der erste ist der Besuch des Engels Gabriel im Tempel, das haben wir letzten Sonntag gelesen. Der zweite Besuch ist in einer Privatwohnung in Nazareth, in Galiläa. Im Galiläa der Heiden heißt es auch an einer Stelle. Der erste Besuch ist eine Amtsperson, der alte Priester, ja, also eine Amtsperson mit Schlips und Kragen oder so. Der zweite Besuch, ein knackiger Teenager, eine aufgeweckte junge Israelitin. Der erste Besuch kündigt den spätgeborenen Sohn eines Priesterpaares an, der zweite Besuch den erstgeborenen Sohn einer Jungfrau. Dieses stellt zugleich auch zwei Welten dar. Das erste, das auslaufende Judentum, dem Gott hier noch einmal einen späten Besuch abstattet, Und das Zweite, die neue Gottesherrschaft in der jungen Gemeinde, die knackig frisch ist und vor Lebensfreude aus den Nähten platzt. Beide Welten sind eng miteinander verwandt, so wie Elisabeth und Maria. Elisabeth war die Tante von Maria. Und doch sind sie so verschieden. Der alte Bund, deren Vertreter in Formen erstarrt sind, gefangen im Netz ihres selbstgestrickten Gottesbildes, es war nur noch ein Bild von Gott übergeblieben in ihrer Religion, die nichts mehr erahnen lassen von der Freiheit und der Herrlichkeit des Gottesvolkes. Sie müssen ihren Gott oder, wie ich schon sagte, ihr Gottesbild verteidigen nachher, als die neue Welt Gottes anbricht durch die Predigt und durch die Wunder Jesu. Und nun die neue Gottesherrschaft in der Gemeinde. Wie Pilze fast über Nacht aus dem Boden emporwachsen, so ist die Gemeinde plötzlich da. 3.000, 5.000 und täglich wurden es mehr, so berichtet es die Apostelgeschichte. Und wenn man sie zertritt, zerdrückt und zerstreut, dann wachsen immer neue, überall da wachsen neue, da wo sie hin zerstreut werden. Formen fassen dieses neue Leben nicht. Sie brechen auf, die alten Formen. Der Tempel hat keine Bedeutung mehr. Gott wohnt nicht mehr, wohnt da nicht mehr. Er hat den Vorhang zerrissen. In dem Moment, wo Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, da riss der Vorhang von oben nach unten, ohne Menschenhand. Der Vorhang ist zerrissen und Gott ist ausgezogen aus dem Tempel. Und er wohnt in den Herzen der Menschen und er wohnt in der Gemeinde, am Ort, wo immer die Orte in dieser Welt auch sind, ab in großen Kirchen, ab im Casino oder ab in irgendeinem Wohnzimmer oder wo auch immer sich die Leute versammeln oder unterm Baum irgendwo in den Tropen. Und die Kraft Gottes wird wieder sichtbar in dieser Welt, im Leben seiner Kinder. Die neue Dynamik, auch hier bei uns in der Gemeinde, ich bin dankbar für all das neue Leben, was wir in den letzten Jahren hier erfahren dürfen. Die neue Dynamik, die Kraft Gottes kann nicht in Formen konserviert werden. Das haben wir auch gemerkt hier. Ja? Das neue Leben passt nicht in die alten Formen hinein. Da, wo Gottes Geist wirkt, brechen die Formen auf. In jeder Generation sollte das neu geschehen. Und ihr seid dran und ihr macht es auch. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich ermutige euch auch immer wieder, nicht in den alten Fußstapfen zu treten, sondern neue Wege zu gehen, aber mit dem gleichen Ziel, Gott zu verherrlichen, das Evangelium zu verkündigen, sodass Menschen glauben und gerettet werden. Ja, neues Leben, Gemeinde, in der Gemeinde bricht also die alten Schalen auf, streift sie ab und schafft sich neuen Raum. Heute geht es also um den zweiten Besuch des Engels in Israel, etwa ein halbes Jahr nachdem er bei Zacharias im Tempel gewesen war, kommt er zu Maria. In Vers 36, also in Lukas 1, Vers 36 möchte ich lesen, der Samuel hat das auch rausgesucht. Ja. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen mit Namen Maria. Sie war noch unberührt und war verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids. Der Engel kam zu ihr und sagte, Sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir, hat dich zu großem ausersehen. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Da sagte der Engel zu ihr: Hab keine Angst. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters oder seines Anherrn David erheben. Und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Maria fragte den Engel: Wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Er antwortete: Gottes Geist wird über dich kommen und seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und auch Maria, deine Verwandte, bekommt einen Sohn, trotz ihres Alters. Sie ist bereits im sechsten Monat und es hieß doch von ihr, sie könne keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Da verließ sie der Engel. Soweit erstmal. Hier hätten wir so gerne noch mehr Text von Lukas, ja? Was war das für ein Mädchen, zu dem der Engel Gabriel hier von Gott gesandt wird? Wie alt war sie wohl, als der Engel kam? Gut, wir sagen heute, es war ein Teenager. Aus meinem intensiven Lesen jetzt bin ich der Meinung, es war wohl, wahrscheinlich schon ein Teenager, aber schon ein wenig gereift. Hatte sie Geschwister? War sie die Älteste? Das möchten wir ja mal gerne auch wissen. Ja, oder war sie die Jüngste? Wohnte sie bei den Eltern oder war sie zu Hause ausgezogen und hatte ihre eigene Wohnung? Heute wäre das ja eine ganz aktuelle Frage, aber damals, glaube ich, gab es das nicht. Sie wohnte zu Hause. Ja. Wieso war sie alleine zu Hause, als der Engel zu ihr kam? Waren die Eltern bei der Feldarbeit und sie hütete bei den kleineren Geschwistern ein zu Hause? Steht alles nicht. Warum erzählt Lukas nicht einfach frei von der Seele weg? Man könnte ihn schütteln und sagen: Lukas, das interessiert uns. Ja, so wie ein Roman. Aber was schreibt er nun wirklich? Gut, wir haben es eben gelesen, Vers 26. Als Elisabeth im sechsten Monat war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einer Jungfrau, heißt es hier eigentlich, zu einer Jungfrau mit Namen Maria. Und sie war verlobt oder eigentlich dem Josef angelobt, so heißt es da, und war noch Jungfrau. Ja, Gott sendet den Engel Gabriel also nach Nazareth in Galiläa zu Maria. Und zwar zu der Maria, die eben dem Josef angelobt ist. Die Eltern haben diese Verlobung wahrscheinlich arrangiert, wie es damals üblich war. Ja? Da wurden Josef und Maria nicht unbedingt gefragt, sondern die Väter hatten den Vertrag schon gemacht. Sie sind einander versprochen und wenn Josef einen Beruf hat und ein Haus gebaut hat, sodass er sie ernähren und aufnehmen kann, dann werden sie heiraten, dann wird Hochzeit sein und sie werden eine Familie gründen. Das ist wichtig, eigentlich auch heute, ja. Ich habe das ja schon manchmal erzählt, ich hatte mir fest vorgenommen, wenn ein junger Mann kommen wird und um meine Tochter anhalten, dann werde ich ihn fragen, kannst du sie ernähren? Ja, Devin Fried erinnert sich noch sehr gut an diese Frage. Ja, und wenn nicht, dann ist nicht. Ja, ja gut, so weit hätte mein Einfluss nicht gereicht heutzutage, aber damals war das so. Ja. Ja, und wisst ihr, was mir hier aufgefallen ist? Wie ich schon sagte, die Verheiratung der beiden besorgten die Eltern. Sie hatten über die beiden verhandelt und waren sich einig geworden, das wird ein Paar. Und dann fällt mir auf, Gott hält sich aber nicht an diese Regeln. Gott hält sich nicht an diese Regeln. Als er den Engel Gabriel schickte, dann wäre es ja eigentlich dran gewesen, dass er zum Vater von Maria geht und sagt, Gott hat da einen Plan, gebt ihr eure Tochter dafür her. Gott hält sich nicht daran, hält sich nicht an solche Regeln, die wir machen, an Wege, die wir ihm vorschreiben wollen, sondern Gott geht seine Wege mit uns. Er schickt den Engel Gabriel direkt zu Maria und er fragt sie, willst du mitmachen? Gott hat dich erwählt, du hast Gnade bei Gott gefunden, willst du da mitmachen? Ja, sie war dem Josef angelobt. Der Engel ging auch nicht zu Josef. Josef wird überhaupt nicht gefragt. Dem wird gesagt, was er zu tun hat. Und nun, wir werden nächsten Sonntag wahrscheinlich feststellen, er war ein edler Charakter und er tat das auch. Aber ich erinnere mich auch, wie das bei mir war. Ich hatte die Bibelschule fertig und war schon 5 Jahre mit meiner Liebsten zusammen. Das heißt befreundet, war schon 24 Jahre alt und als ich mit meinem Bündel Sachen aus der Bibelschule wieder nach Hause kam, dann sagte meine Mutter so fast beiläufig, jetzt ist es auch mal Zeit, dich um die Hochzeit zu kümmern. Oh, ja, ich brauchte also diesen Anstoß und 3 Tage später war dann Verlobung. Muss ich gucken, wie ich weiterkomme. Ja, hier im 27. Vers steht eigentlich, wenn man in den direkten Übersetzungen guckt, steht zweimal Jungfrau. Der Engel wurde zu einer Jungfrau gesandt und dann heißt es noch, sie war verlobt mit dem Mann Josef, der aus dem Hause Davids war und der Name der Jungfrau war Maria. 2-mal steht das hier so. Das will einmal sagen, dass sie wirklich eine junge Frau war und als zweites, dass sie nicht verheiratet, also noch von keinem Mann sexuell berührt worden war. Also ein ganz normaler, unbeschwerter Jugendlicher in Nazareth, wie alle anderen Jungs und Mädchen dort auch. Und dann heißt es in Vers 28, der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir, er hat dich zu großem Ausersehen. Der Engel kam zu ihr. Das heißt, steht da auch wieder im Griechischen, nachdem er zu ihr hineingegangen war, also in das Haus hineingegangen war. Er stand also nicht plötzlich im Raum, so wie bei Zacharias, wo er, Zacharias bereitete gerade das Rauchopfer vor im Tempel und plötzlich stand der Engel neben dem Altar, wo Zacharias hantierte. Hier heißt es, nachdem er zu ihr hineingegangen war. Er stand also nicht plötzlich im Raum, sondern er ging hinein. Ob er angeklopft hat oder vor der Tür in der Hände geklatscht hat, so wie wir das von Paraguay her noch kennen oder von Südamerika, und Maria ihm geöffnet hatte, all das steht nicht. Ob die Tür offen stand und der kam so hinein, all das steht nicht da. Aber dann sprach er, sei gegrüßt, der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diesen Gruß, heißt es hier. Erschrak sie etwa gar nicht über den Engelbesuch? Vielleicht auch. Aber er sagt, fürchte dich nicht, Maria, oder bleibe nicht in dieser Furcht. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und dann verkündet ihr der Engel dieses Unfassbare. Schwanger, wirst schwanger werden. Jesus wirst du den Sohn nennen, der zur Welt kommt. Er wird Sohn des höchsten Gottes, Sohn Elohims genannt werden. Das Königtum Davids wird durch ihn wieder aktiviert werden, wieder aufgerichtet werden. Und Maria hört das alles mit mir. Nun wird Maria besorgt, schwanger. Meint der, dass ich mit Josef schon, die Hochzeit war doch noch nicht. Es gibt noch nicht einmal einen Termin. Das kann nicht gehen. Ich weiß von keinem Mann, sagt sie. Und der Engel geht darauf ein. Nicht ein Mann wird das bewirken. Gottes Geist wird über dich kommen. Seine Kraft wird es bewirken. Deshalb wird das Kind der Sohn Gottes sein. Maria hört zu und denkt nach. Und man hört es fast, dieses Aha, so wird das geschehen. Ja. Ja, das erste, Maria war hier besorgt. Und das zweite, der Engel redet weiter und dadurch wird Maria ermutigt. Er redet weiter, er sagt, Gottes Geist wird über dich kommen, seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn trotz ihres Alters. Sie ist bereits im sechsten Monat und es hieß doch von ihr, sie könne keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Maria wird also durch dieses Beispiel ermutigt zu glauben oder sogar zum Glauben herausgefordert. Elisabeth, die konnte keine Kinder haben. Jetzt bekommt sie doch eins. Das war doch bei Abraham und bei Sarah auch so. Die waren schon alt. Abraham war schon 100 und Sarah war schon 90. Und da bekamen sie aufgrund der Zusage Gottes ihren Sohn Isaac. Ja, und bei Adam, da war überhaupt kein Mensch dabei. Gott formte ihn aus Erde und blies ihm den Lebensatem ein und dann war Adam da. Und bei Eva, da war nur ein Mann. Da wurde von Adam genommen und daraus eine Frau gemacht. Und bei Jesus, da ist gar kein Mann dabei, da ist nur eine Frau. Nur eine Frau. Und Maria denkt, nur ich, das will ich. Lesen wir hier. Das will ich. Ich will ganz für Gott da sein. Und das ist ja auch rein biologisch einfach so. Die Frau ist dann ganz gefordert, wenn ein Kind entsteht, wenn ein Kind unterwegs ist, da ist die Frau ganz gefordert. Und sie merkt, sie weiß, dieses kommt von Gott. Ich will ganz für Gott da sein. War das mehr, als man von einem Menschen erwarten kann? Mehr, als man von so einer jungen Frau erwarten kann? Oder auch von einem jungen Mann, von dem Josef, der da irgendwo doch mitbeteiligt ist? Ihre Beziehung zu Josef steht auf dem Spiel, wenn der sieht, dass sie schwanger ist. Ihr Leben steht auf dem Spiel in diesem Moment. Wer vor der Hochzeit schwanger wird, das war nicht, und zwar nicht von ihrem Verlobten, der wurde nach dem Gesetz Moses, wurde er gesteinigt. Unter römischer Herrschaft war das sicher nicht mehr einfach möglich jetzt, aber die Ehre war weg. Und zwar die Ehre der ganzen Familie war schwer beschädigt durch so einen Fall. Aber Gott kann das alles regeln. Für Gott ist nichts unmöglich, sagt hier der Engel. Ich will ganz für Gott da sein, sagt Maria. Es soll so geschehen, wie mir der Engel gesagt hat. Und ja, was geht in mir vor, in dir vor, wenn ich das so höre? Ganz für Gott da sein, vor allem anderen. Ja, denn das stand jetzt ganz vorne für Maria. Vor allem anderen für Gott da sein. Nicht für etwas, sondern ganz für Gott da sein. Und dann natürlich für einen Menschen, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und das auch beweist mit seinem guten Charakter. Und dass der ein Mensch ist, der nicht sagt, ich will alles und zwar sofort, sondern Gottes Wille soll geschehen, Gott zuerst. Ja, ich will ganz für Gott da sein. Ich erinnere mich an den Tag, an die Stunde, als ich diese Entscheidung auch mal getroffen habe. Ich will ganz für Gott da sein. Gott soll wirklich der Erste sein in meinem Leben. Und das hatte Auswirkungen. Und die, ja, das zieht sich durch mein Leben bis heute. Ich will ganz für Gott da sein. So eine Entscheidung treffe ich ganz alleine für mich. Auch wenn andere neben mir oder vor mir oder hinter mir die gleiche Entscheidung treffen, so hat sie doch für mich ganz persönliche Konsequenzen. Und es kann sein, dass mich zeitweise kein Mensch wirklich versteht, aufgrund der Wege, die Gott mich führt, die ich gehen muss. Dass ich also auch einsam bin. Und Josef wollte sie tatsächlich verlassen. Das lesen wir im Matthäusevangelium. Ich werde das heute nicht lesen, weil es nächsten Sonntag dran ist. Josef wollte sie tatsächlich verlassen. Was Eltern und Geschwister sagten, wie sie sich verhielten, das steht hier nicht. Aber Maria traf diese Entscheidung. Ich will ganz für Gott da sein. Und ich frage mich, bei manch einem von uns muss erst der Engel Gabriel kommen, damit ich so eine Entscheidung treffe. Oder reicht dieses Vorbild von Maria, dieses Beispiel, was wir heute lesen, ich will ganz für Gott da sein. Ist das die Botschaft für mich, auch diese Entscheidung zu treffen, diese Herausforderung? Ich will ganz für Gott da sein. Ja, das kann sein, dass es mich zeitweise auch in eine Einsamkeit führt, dass Gott, weil Gott der ist, der mir vor Augen steht und der mir meinen Weg zeigt. Also was Eltern und Geschwister sagten, wie sie sich verhielten, das steht hier nicht geschrieben. Auf alle Fälle steht hier, dass Maria erst einmal weg musste. Das sagt mir eigentlich, dass sie vielleicht nicht verstanden wurde in ihrer Umgebung, in dieser Situation. Sie musste erst mal weg und das sind die nächsten Verse. Bald danach machte sich Maria auf den Weg und eilte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und grüßte Elisabeth. Als Elisabeth ihren Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde sie vom Geist Gottes erfüllt und rief laut: Gesegnet bist du von Gott, Auserwählte unter allen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Ja, das bist du. Denn in dem Augenblick, als dein Gruß an mein Ohr drang, machte das Kind einen Freudensprung in meinem Leib. Du darfst dich freuen, Maria, denn du hast geglaubt, dass sich erfüllen wird, was der Herr dir ankündigen ließ. Ja, sie musste erst mal weg. Maria suchte da echte Gemeinschaft und das ist eines, was ich besonders auch anmerken möchte. Der Engel hatte ihr gesagt, dass Elisabeth schwanger ist im 6. Monat. Ob Maria ihre Tante Elisabeth wirklich schon kannte, schon mal gesehen hatte, steht hier auch nicht in der Bibel. Sie wohnte ja weit weg. Luftlinie, glaube ich, sind das so etwa 100 Kilometer von Nazareth bis nach Bethlehem. Und weil sie damals ja nicht durch Samaria gingen und einen Umweg um Samaria herum gingen, waren es bestimmt 150 Kilometer, die Maria zu wandern hatte, bis sie bei Elisabeth ankam. Wie sie dahin kam, steht auch nicht geschrieben. Dem Josef teilte ja Gott durch einen Traum mit, dass das in Maria nicht ein Fremdgehen oder irgendein sexueller Unfall gewesen ist, sondern dass es vom Geist Gottes ist. Und vielleicht hatte Josef schon diesen alles entscheidenden Traum gehabt, hat sich mit Maria verständigt und er begleitete sie den weiten Weg nach Judäa bis nach Bethlehem. Sie beide als die glücklichsten Menschen auf der Welt alleine unterwegs, aber auch die einsamsten Menschen. Niemand kennt ihr großes Geheimnis, das sie in sich tragen, für das sie Verantwortung übernommen haben und das sie in aller Einfachheit der Welt offenbaren werden, mit aller Freude und mit allem Schmerz. Das wäre so eine moderne Version von dieser Geschichte. Bei Elisabeth findet Maria nun jemand, der sie wirklich aufnimmt und in der tiefsten Tiefe ihres Herzens versteht. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Das ist tiefe Gotteserkenntnis, die Elisabeth hier äußert. Die Mutter meines Herrn. Der Jesus ist noch nur eben empfangen. Und dann nennt sie ihn schon Herr. Die Mutter meines Herrn. So begrüßt sie dieses junge Mädel. Besser hätte es Maria nicht antreffen können. Und tief getröstet und im Glauben gestärkt, um bei dieser Geschichte zu bleiben, konnte Josef den langen Weg zurückmarschieren. Maria erlebte bei Elisabeth echte Gemeinschaft. Da war ein Mensch, der sie versteht. Ich glaube aber, dass die Geschichte sich so nicht abgespielt hat. Ich glaube nicht, dass Josef sie begleitet hat zu Elisabeth. Das ging damals, glaube ich, auch nicht. Naheliegender ist vielleicht ein anderer Verlauf der Geschichte. Als Maria in diese wundersame, gottgewirkte Schwangerschaft einwilligte, da weihte sie sicherlich als nächstes ihre Eltern in den Plan Gottes ein und erzählte ihnen von dem Besuch des Engels bei mir. Davon gehe ich ganz fest aus. Die Eltern wurden eingeweiht. Denn Maria scheint eine sehr gute, eine sehr offene Erziehung gehabt zu haben in ihrem Elternhaus. Das ist zu spüren in dem Gespräch mit dem Engel. Sie war sexuell aufgeklärt, sie wusste, was es bedeutet, schwanger zu werden. Das hatten sicherlich die Eltern geleistet. Und so gehe ich von aus, dass sie ein sehr offenes Verhältnis zu den Eltern hatte und sie als nächstes die Eltern mit hineinnahm in dieses Geheimnis. Und dann, als die Begleiterscheinungen der Schwangerschaft einsetzten, unsere lieben Frauen kennen das ja nur zu gut, dann waren die Eltern besorgt. Was wird die Dorfgemeinschaft? Wie wird die Dorfgemeinschaft reagieren, wenn es bekannt wird? Und die späte Schwangerschaft von Elisabeth war ein guter Grund, Maria dorthin zu bringen. Nach 3 Monaten kam sie dann wieder zurück. Und der arme Josef, der war erschrocken darüber, über dieses Urlaubssouvenir, das Maria von Bethlehem mitgebracht hatte, dass Maria schwanger war. So lesen wir es im Matthäusevangelium. Aber er war kein hartherziger Mann, der auf eine Verurteilung drängte, sondern er war barmherzig und liebevoll. Und so wollte er sich stillschweigend von Maria trennen und sie für ihre neue Beziehung, die sie ja offensichtlich in Bethlehem eingegangen ist, für diese neue Beziehung freigeben, der Josef. Und dann kam der Traum, wo Gott ihm Weisung gab, Maria zu sich zu nehmen. Ja, so glaube ich, wird eher der Verlauf dieser Geschichte gewesen sein. Eins wie das andere. Hier ist Maria, die sagt, ich will Gott, ganz für Gott da sein. Und da ist ein Josef, der Verantwortung übernimmt, der mit einsteigt und das auch zum Ausdruck bringt. Ich will tun, was Gott gesagt hat. 2 wunderbare Menschen. Ich möchte noch einmal, ich hatte da so 4 Betonungen, die noch einmal kurz hervorheben. Maria war ein aufgeweckter Teenager, eine aufgeweckte junge Frau, die sich wohl auch über ihr Leben und über ihre Zukunft Gedanken gemacht hatte. Und ja, und klare Vorstellungen hatte, nicht voreilig sich in ein Abenteuer zu stürzen, sondern geplant auch in eine Beziehung einzutreten und dann dort zu sein, das Leben zu leben. Ich kann da natürlich in der kurzen Predigt nicht viel weiter eingehen, aber ich glaube, sie war von ihren Eltern sehr gut auf dieses Leben vorbereitet worden, wie ich schon sagte. Eine starke Familie, Vater, Mutter und Kinder und eine davon eben Maria, die der Engel Gabriel hier besuchte. Das zweite, Maria wird durch den Engel Gabriel zum Glauben ermutigt und durch die Beispiele der Geschichte auch zum Glauben herausgefordert, durch Zacharias und Elisabeth. Maria kannte ja das Alte Testament, ihre Bibel, durch Abraham und Sarah, zum Glauben herausgefordert. Und dann das dritte, Maria trifft die Entscheidung ihres Lebens. Gott, das will ich. Ich will ganz für Gott da sein. Sie gibt also ihr Leben hier in andere Hände. Und nichts anderes bedeutet das. Wenn ich sage, ich will ganz für Gott da sein, dann gebe ich mein Leben in Gottes Hände und er soll gestalten. Er soll gestalten. Und dann das vierte, Maria sucht jemand, sie sucht einen Menschen, mit dem sie diesen Glauben teilen kann, mit dem sie echte Gemeinschaft erlebt, der sie versteht. Ja. Und den findet sie in Elisabeth. Aber wenn wir weiter an Weihnachten dann weiterlesen werden und später, auch sie muss dann raus in den Alltag, wo keiner Rücksicht nimmt. Wo keiner Rücksicht nimmt auf ihre besondere Stellung. Im Gegenteil, der alte Simeon, der sagt ihr nachher, ein Schwert wird durch deine Seele dringen. Und ich glaube, nichts anderes war das, als Jesus am Kreuz hing und Maria davor stand. Ein Schwert wird durch deine Seele dringen. Aber sie hat jemand. Sie hat jemand, dem sie ihr Leben gegeben hat und der ihr Leben in seine Hand genommen hat. Ich will ganz für Gott da sein. Wollen wir diese Entscheidung auch treffen? Wollen wir sie leben? Wollen wir von Gott unser Leben gestalten lassen? Ich möchte dazu besondererweise ermutigen heute. Danke.